Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gehen heute mal aufs große Meer. Logistik ist heute unser Thema, speziell die maritime, also große Schiffe mit vielen Containern. Allein in China legten 2021 mehr als 70.000 Containerschiffe an. Zum Vergleich, in Deutschland sind es gerade einmal 7.000. Damit liegen wir auf Platz 20 der Weltrangliste.
Sicher, unsere Anbindung an Nord- oder Ostsee ist natürlich sehr klein. Dagegen haben asiatische Länder wie China ganz andere Möglichkeiten. Länder wie China, Japan und Südkorea bestimmen den Seehandel in der Welt. Der Trend bislang immer größere Containerschiffe. Aber die Zukunft könnte in der Digitalisierung liegen, also immer effizientere Schiffe und bessere Organisation der Logistik.
Schon vor einigen Jahren hatte das HWWI in einer Studie festgestellt, das Zeitalter des Containers wird durch das Zeitalter der Plattform abgelöst. Also Kapazitäten in der Schifffahrt werden von spezialisierten Anbietern auf Plattformen vermarktet. So werden Schiffe zukünftig effizienter ausgelastet.
Oft werden Projekte mit viel Tamtam gestartet, so zum Beispiel Tradelands, eine Partnerschaft zwischen dem dänischen Transportgiganten Maersk und IBM. Tradelands basiert auf Blockchain-Technologie. Globale Lieferketten sollten digital nachvollziehbar sein. Soweit, so gut.
Das Projekt lief 2018 an, schien auf einem guten Weg. 2021 schloss sich sogar Hapag-Lloyd Tradelands an. Damals hieß es, Tradelands hätte 2/3 der weltweit per Container transportierten Fracht erfasst. Das schien doch sicher zu sein. Doch Ende 2022 dann die Nachricht, Tradelands wird wieder eingestampft. Nicht genügend Kunden war die Begründung.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sogar große Player nicht in der Lage sind, Transformationsprozesse in einer ganzen Branche umzusetzen. Ein Grund könnte auch sein, dass mit Maersk einer der großen Player am Markt dabei ist. Das könnte viele kleinere Reedereien Angst machen, heißt es.
Vielleicht haben dann doch eher kleinere Startups eine Chance, die maritime Logistik zu verändern. Wir sprechen gleich mit einem, der genau in solche Unternehmen investiert. Viel Spaß und wie immer der Hinweis, abonniert uns gerne und bewertet uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Fabian Feldhaus ist heute bei uns von den Flagship Founders. Hi Fabian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist gelernter Kaufmann für audiovisuelle Medien, könntest also quasi auch bei uns arbeiten. Bachelor an der Hamburg School of Business Administration. Also da den Bachelor gemacht, danach Master an der Bauhaus-Uni in Weimar, diverse Jobs und Gründungen. Du warst auch 3 Jahre bei der Commerzbank und da auch für Startup-Scouting zuständig und eben seit 2020 Flagship-Founders. Da bist du Mitgründer und Managing Director.
Ja, euer Name Flagship-Founders, da denkt man erstmal, ach ja, wieder einer dieser Venture-Unternehmen und schönen Namen, Flagship, hört sich gut an, aber bei euch ist das der Name Programm.
Genau, da ist der Name Programm. Wir haben vor jetzt etwas über 3 Jahren Flagship Founders gegründet, den Company Builder, und haben uns natürlich darüber nachgedacht, wie nennen wir das Kind. Haben viel mit der Schifffahrtsbranche gesprochen und die erstmal davon überzeugt, dass wir Flagships gründen möchten. Das heißt, Unternehmen bzw. Schiffe, die auch vorne wegfahren und die wie das Flaggschiff in der Marine das Best in Class darstellen, und das haben wir vor, oder das tun wir jetzt seit 3 Jahren, und so ist dieser Name entstanden, ja.
Aber wie bist du denn drauf gekommen? Also hast du gedacht, so das Maritime interessiert mich, segelst du gerne, bist du Boot gefahren, bist du immer im Wasser unterwegs, unterm Wasser?
Genau, das ist eben schon kurz erwähnt, ich habe unter anderem in Hamburg studiert, ja. Ich komme aus Hamburg und bin im Wasser sehr verbunden als Ruderer. Hab aber beruflich dann ehrlich gesagt mit der Schifffahrt sehr, sehr wenig zu tun gehabt. Die Entstehungsgeschichte hinter Flagship Founders ist eine sehr spannende. Einer unserer Gründungspartner, nämlich Janis Fischer, hat Zenhomes gegründet. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Eine Plattform für Vermieter, auf der Vermieter ihre Immobilien managen können, digital verwalten können. Und auf Janis ist dann die Auerbach-Reederei zugegangen, die nämlich festgestellt hat, okay, wie ein Vermieter seine Immobilie vermietet, hat eine ganze Reihe Ähnlichkeiten dazu, wie ein Schiffseigner, ein Reeder, sein Schiff vermietet. Beim Schiff nennt man das Chartern, das kennt ihr auch von Flugzeugen. Und so ist dieser Initialkontakt zustande gekommen. Hat die Auerbach-Reederei gefragt, sag mal, können wir dieses vermietet.de, dieses Zenhomes, eigentlich auch für Schiffe nutzen? Kurze Antwort auf eine lange Diskussion ist, nee, macht nicht so richtig Sinn. Aber das war der Initialkontakt, bei dem wir dann gemeinsam festgestellt haben, in dieser globalen Branche Schifffahrt, in dieser verhältnismäßig traditionellen Branche gibt es ganz, ganz, ganz viel Raum für Innovation und Digitalisierung. Das ist der, ja, der Initialkontakt gewesen, sozusagen.
Ja, jetzt wärst du nicht der erste Gründer, der keine Ahnung von dem hat, was er da macht und trotzdem gründet, weil er eben Expertise auf anderen Gebieten hat. Also ihr hättet ja einfach die Idee jetzt nehmen können und ein Startup gründen und dann losmachen. Ihr habt aber ein Unternehmen gegründet, was eher in andere Startups aufbaut.
Exakt.
Also warum dieser Schritt?
Exakt, genau. Also wir als Company Builder starten nicht, also wie der Name schon sagt, starten nicht nur ein Startup mit einem Produkt, sondern mehrere. Zentraler Treiber hier ist eigentlich, wie ich eben schon angesprochen habe, die große Anzahl an Opportunitäten in der Schifffahrt. Mhm. Wie viel Raum gibt es da, diese Sachen zu treiben? Und wir haben gesagt, lass uns doch nicht nur ein Thema treiben, sondern mehrere gleich. Mit unserem Netzwerk, mit unserer Expertise, mit unseren Ressourcen haben wir die Möglichkeit dazu, das zu tun. Es gibt genug Raum, das zu machen. Ich persönlich finde es sehr, sehr, sehr spannend und sehr abwechslungsreich, weil ich auf der einen Seite hands-on arbeite, Ideen generiere, Probleme in der Branche herausfinde, mit vielen Leuten spreche und dann tatsächlich ja mit einem ganz, ganz kleinen Team ein Startup anschiebe auf der einen Seite. Dann aber, nachdem diese Ausgründung erfolgt ist, die ersten Mitarbeiter angestellt sind, vielleicht auch das erste Kapital eingeworben ist, stärker in eine unterstützende und beratende Position wechseln. Und das ja finde ich persönlich super spannend, ja.
Sag mal ein Beispiel für so ein Startup, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Was sind da so die Innovationen, die vorangetrieben werden? Da ist ja wirklich eine Menge möglich von keine Ahnung, Elektro-Schifffahrt, also irgendwie emissionsfrei bis Digitalisierung, was weiß ich.
Genau, wir spezialisieren uns ausschließlich auf digitale Themen. Wir lassen die Finger von besseren Schiffsrümpfen, alternativen Antriebsmotoren in den verschiedensten Themen. Mhm. Wir haben drei Startups gestartet. Als Beispiel kann ich das erste, also damit auch das älteste nennen, das ist Kalko Systems. Da geht es um Vessel Health, wie wir das nennen, die Schiffszustandsbeschreibung. Mhm. Ich kann kurz ein bisschen ausholen. Seeleute, in allererster Linie Offiziere an Bord, sind bis vor kurzem tatsächlich mit Pen und Paper, mit einem kleinen Block in ihrer Overall-Tasche über diese riesigen Schiffe, 300-400 Meter große Schiffe, gegangen und haben aufgeschrieben, was sie gesehen haben im Kontext von Fehlern, Verbesserungen, Rost, was da so alles gibt. Mussten sich dann am Abend in ihrer Kabine hinsetzen, haben dann diese Informationen in eine Word-Datei geschrieben, die Word-Datei als PDF gespeichert und die PDF per E-Mail an Land geschickt. Und ich erzähle das jetzt so ein bisschen überspitzt, aber...
Per Fax, dachte ich.
Ja, tatsächlich ist E-Mail das Tool der Stunde.
Beruhigend.
Aber ihr merkt natürlich, wie ich es erzählt habe, da ist eine ganze Menge Optimierungspotenzial. Mit Kalko Systems haben wir jetzt auf der einen Seite dem Seefahrer eine App gegeben, die ihm hilft, diese Reports zu erstellen und diese Inspektionen durchzuführen. Ihr könnt euch das vorstellen, man ist angeleitet, man kann Fotos machen, die Fotos werden automatisch ausgelesen. Aber auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso spannend, den Personen an Land, den Managern, Versicherern, finanzierenden Personen von Schiffen, das erste Mal strukturierte Daten zu geben über einen Schiffszustand. Mhm. Und das ist eine neue Sache und das beschreibt vielleicht auch so ein bisschen so den Status der Schifffahrt und wie wir da herangehen.
Wie alt sind denn so? Also Flugzeuge sind ja sehr alt und dann immer noch gut. Wie lang kann so ein Schiff unterwegs sein?
20 bis 30 Jahre. Zumindest unter den Flaggen, die wir hier so kennen und sehen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, was mit Schiffen dann passiert, die
versicherungstechnisch versenkt.
Ja, die dann in Richtung Bangladesch oder in Richtung Indien verkauft werden, ist nochmal ein anderes Thema. Nein, aber so ein Standardlebenszyklus von einem Schiff sind so um die 30 Jahre. Was uns zu einem ganz, ganz spannenden Punkt bringt, nämlich so der Frequenz und der Risikobereitschaft in der Schifffahrt, sich zu verändern und mal schnell was auszuprobieren. Das ist natürlich, wenn du...
Das dauert. Deswegen heißt es Tanker, ne?
Ja, genau. Kein Schnellboot, sondern Tanker.
Alle 7 Jahre ein neues Auto gekauft wird, sind bei Schiffen nur alle 30 Jahre. Ne? Das ist natürlich... aber man kann die ja nachrüsten, glaube ich. Wir hatten das Thema auch mal bei der Bundeswehr, so eine Taskforce, wo ein Fregatten, nicht Kapitän war es, glaube ich, aber im Alleingang so ein Schiff digitalisiert hat. Also da ist einiges möglich, glaube ich. Kalko, nehmen wir mal Kalko weiter. Wie viel Kunden oder konnten die gewinnen? Konnten die größere Logistiker gewinnen für dieses Projekt, dass die auch in Größenordnung ihre Schiffe damit ausgerüstet haben?
Ja, also kann ich klar mit Ja beantworten. Es geht da weniger um die Logistiker als um die Schiffsmanager bzw. Räder. Mhm. Also es ist jetzt weniger die Spedition oder...
Meinte ich jetzt damit die Reedereien, ne? Maersk oder Ähnliches,
genau.
Ne? Also.
Genau, jetzt nicht Maersk, nicht die großen Containerlinien. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die Marktstrukturen. Aber ja, wir haben da eine der größten Schiffsmanager weltweit für Kaiko gewinnen können, sind da im Einsatz. Und Kaiko rollt aber natürlich auch im sogenannten Longtail aus, also in den eher mittelständisch geprägten Unternehmen, die dann vielleicht eine Handvoll Schiffe haben, 10, 20, 30 Schiffe, bei denen, wie ihr euch vorstellen könnt, Digitalisierung dann doch noch ein bisschen schwerer fällt als bei Maersk, Hapag-Lloyd und den globalen Linienreedereien, die man so aus den Medien kennt.
Ja, die machen das ja vielleicht dann auch selber, aber wenn du schon Markt ansprichst, ich stelle mir das dann sehr kompliziert vor, wenn man dann als so Company Builder dann da reingeht und man baut sich so ein Netzwerk ja auch nicht mal eben Handumdrehen auf. Und das könnte ich mir vorstellen, ist auch eine sehr alte Branche mit sehr alten Netzwerken, wo es ein bisschen, also wo es nicht so durchlässig ist. Wie schwierig ist das, da reinzukommen?
Absolut, du hast das richtig erahnt oder analysiert. Das ist eine traditionelle Branche, die sich nach außen hin wenig öffnet, die verhältnismäßig schwer zugänglich ist. Und das ist ehrlich gesagt einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, es macht in dieser Branche einen Company-Builder-Ansatz Sinn. Wenn wir drei uns jetzt in Berlin einschließen, alle ohne maritimen Background und sagen, lass uns mal überlegen, was wir da für Digitalisierung entwickeln können, was wir da für disruptive Startups entwickeln können, kommen wir vielleicht auf eine gute Idee, uns fehlt aber komplett der Zugang und das Verständnis für die Branche. Und so geht es relativ vielen Leuten, die sagen, okay, ich möchte gerne ein B2B-Startup machen, ich finde die maritime Welt spannend, den Hebel, den ich da haben kann, zum Beispiel im Kontext Dekarbonisierung, ist riesig, mir fehlt aber der Zugang. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Branche, du hast es angesprochen, ist traditionell, wird sich aus sich heraus sicherlich nicht so stark innovieren. Und wir wollen dieses Bindeglied sein. Wir wollen sagen, okay, wir haben auf der einen Seite den Branchen- und Marktzugang, wir haben das Verständnis für die Branche, wir können mit den Leuten sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses, ich nenne das jetzt Venture-Denken. Wir wissen, wie man schnell wachsende Tech-Companies baut. Ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Wir machen das natürlich nicht alleine. Wir haben Partner auch aus der Schifffahrt. Die Auerbach-Reederei habe ich eben kurz angesprochen, einer unserer Gründungsgesellschafter. Wir haben inzwischen ein bisschen Kapital eingeworben und verschiedene Gesellschafter aus der Schifffahrt. Ein Name, den ich da nennen kann, jetzt relativ jung dazugekommen, ist die Reederei Leis. Den hat ja vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Tatsächlich ein sehr, sehr traditionelles Unternehmen aus Hamburg. Wenn man hier ins Museum geht, dann sieht man so die Segelschiffe, wo noch Leis hinten draufsteht aus dem vorigen Jahrhundert. Und das ist sehr spannend, dass auch solche Häuser jetzt sagen, sie wollen mitmachen, investieren und diese ganze Bewegung treiben.
Ist das jetzt die News schon, die ihr quasi gerade so verkünden konntet vor gar nicht so allzu langer Zeit?
Vor nicht allzu langer Zeit, genau. Wir haben über den Winter da eine Finanzierungsrunde gemacht, die uns jetzt auch erlaubt, die nächsten mindestens 2 Jahre zu wachsen, weitere Startups zu gründen.
Wie groß war denn die Finanzierungsrunde? Dann wollen wir es auch genau wissen.
Ach so.
Ja, sehr gerne. In Summe 3,5 Millionen Euro.
Schon gut, denke ich mal.
Vor allem in diesen Zeiten, ne?
Ja, darüber können wir auch vielleicht nochmal reden. Aber ich würde trotzdem nochmal auf unser Beispiel vom Intro zurückkommen, Tradelands. Da haben zwei Großen beider Branchen, Digitalisierung wie IBM oder Maersk als Containerriese, zusammen ein Projekt versucht. 2018 war das. Dann 2021 lese ich noch die Meldung, Hapag-Lloyd ist dabei und 2/3 des gesamten der gesamten Branche hat man damit integriert gehabt. Das war 2021. Und dann kommt 2022 inne, wir geben das Projekt auf. Also wenn nicht mal solche Größen es schaffen, so einen Markt zu durchdringen, wie sollen es denn dann kleine Startups schaffen? Oder andersrum gefragt, sind die kleinen Startups dann vielleicht besser, weil die weniger in Verdacht geraten, da als Konkurrent den Markt aufmischen zu wollen?
Ganz klar, das Zweitgenannte von dir ist der Fall an der Stelle. Die Branche hat historisch gewachsen, glaube ich, auch nachvollziehbarerweise große, große Angst, Daten zu teilen und zu kooperieren. Macht Playern wie Maersk, die sagen, wir wollen einen Quasi-Standard entwickeln, das Leben extrem schwer. Maersk ist tatsächlich ein gutes Beispiel, sicherlich wahrscheinlich die führende oder die innovativste Reederei weltweit, hat einen riesigen Marktanteil, streitet sich immer mit einer anderen Reederei um den Platz der größten Flotte weltweit. Und ich habe eben angesprochen, die Schifffahrt ist mit einem verhältnismäßig großen Longtail versehen, mit einem klassischen mittelständisch geprägten Unternehmen, die je nach Marktsituation von Maersk relativ stark unter Druck gesetzt werden. Und denen zu sagen, ja okay, jetzt überträgst du deine Operations in großen, großen Bereichen an ein System, was von deinem größten Konkurrenten kontrolliert wird, ist sehr, sehr, sehr schwierig und ein großes Risiko. Und das ist in meinen Augen, und da gab es auch einige Veröffentlichungen, das wurde dann auch eigentlich bestätigt, ein Problem von Lösungen wie Tradelens. Ein Problem an Startups oder Ausgründungen, die von Companies wie Maersk gefördert werden. Und wir erleben das tatsächlich, dass viele Kunden und viele Player auf dem Markt auf uns zukommen und sagen, ach klasse, eure Unternehmen sind ja unabhängig. Da steht keine große Reederei dahinter. Und das ist für uns sehr wichtig, ja.
Dann anschließend die Frage, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn man den Markt verändern wollte, dass diese Plattformgedanke da dann schlussendlich irgendwann durchdringt? Dass jeder Reeder, die haben ja auch mal Leerlauf oder zu wenig Container oder zu viel Platz auf dem Schiff, da Plattformen viel besser geeignet sind, um die Logistik da zu optimieren einfach.
Ja, das ist sicher der Fall. Ich denke tatsächlich, Plattformmodelle, Marktplätze auf den verschiedenen, Schifffahrtssubmärkten werden kommen. Es gibt es noch nicht, gibt es verhältnismäßig wenig. Auch da gibt es strukturelle gute Gründe für. Es wird aber sicherlich eines der größten Themen der nächsten, ich schätze mal, 10 Jahren sein.
Jetzt ist ja insgesamt gerade eine Menge los, was so Banken betrifft. Und dann gab es viel Diskussion um die Silicon Valley Bank. Wie schaut ihr da so drauf auf das ganze Drama?
Also auf die Silicon Valley Bank gucken wir persönlich jetzt sehr entspannt. wir schauen uns natürlich den Markt an. Wir haben eine Finanzierungsrunde mit Flagship Founders gemacht. Unsere Ventures sind gut finanziert, machen aber auch dieses Jahr weitere Runden. Deswegen gucken wir sehr genau hin, was passiert da. Was man sagen muss ist, und das konnten wir in der Gründung ehrlich gesagt nicht absehen, dass es der Schifffahrtsbranche in den letzten gut 2 Jahren sehr, sehr, sehr gut gegangen ist. Auf der finanziellen Seite habt ihr vielleicht auch gesehen, die großen Reedereien haben alle Rekordergebnisse eingefahren. Das heißt, wir haben da, wie gesagt, ein ganz klein bisschen ungeplant sehr spannende Investoren auftun können, die sagen, ah, okay, wir haben die Mittel, wir haben die Ressourcen. Aus finanziellen Gründen macht es gerade überhaupt gar keinen Sinn, neue Schiffe zu kaufen. Die sind viel zu teuer, der Markt ist total überlaufen. Ich würde mein Geld aber gerne in Bereiche investieren, die ich verstehe, die ich kenne, wo ich vielleicht auch mitgestalten kann. Und das ist für uns eine sehr spannende Option, die wir jetzt auch wahrnehmen.
Was siehst du noch technologisch da? Weiter gibt es ja noch ein paar Schlagworte wie smarte Container oder automatisierte Terminals oder autonome Schiffe auch. Also wo siehst du da die größten Einstiegschancen, wenn jemand eine Idee haben oder irgendwas machen will in dem Bereich?
Das über Thema der letzten, ich würde mal sagen, 1,5-2 Jahre und das Thema, was auch die nächsten 10 bis 15 Jahre bleiben wird, ist Dekarbonisierung.
Okay.
Ganz klar. Also auch um da ein bisschen solchen Kontext zu geben für den Impact, den man haben kann. Die globale Schifffahrt, die wir uns anschauen, verbraucht oder stößt mehr CO2 aus als Deutschland. Da hat man, also wenn man da auch kleinere Prozentzahlen einsparen kann, einen echten Faktor. Und die Dekarbonisierung muss man auf der einen Seite auf dem physischen Level verstehen. Neue Motoren, neue Treibstoffe, neue Schiffsformen. Aber, und das gucken wir uns ganz genau an, auf der digitalen Ebene, was ist eben schon angesprochen, könnte man vielleicht mit Plattformen oder Marktplätzen Schiffe effizienter auslasten? Könnte man Routen optimieren? Könnte man die Zusammenarbeit mit Häfen optimieren? Ihr habt es vielleicht auch aus den Medien erfahren, viele Schiffe fahren schnell zu einem Hafen, um dann dort sehr, sehr lange zu warten. Das ist ineffizient. Du hast es angesprochen, autonome Schifffahrt, AI sind sicherlich Themen. Und ein Thema, was uns am Herzen liegt, was außerhalb der Schifffahrt gar nicht so wirklich wahrgenommen wird, sind Seefahrer. Das Wohlergehen der Seefahrer, die tatsächlich teilweise unter sehr, sehr, sehr schweren Arbeitsbedingungen unterwegs sind. Bin relativ fest davon überzeugt, wenn da die Schifffahrt sich nicht entwickelt und neue Lösungen findet, dass es zum sehr verheerenden Nadelöhr für die Branche werden kann, auch in wenigen Jahren, wenn da nicht bessere Möglichkeiten geschaffen werden.
Ja, da wird recht wenig drüber berichtet. Während Corona war das mal so ein Thema, als dann so arme Menschen auf Schiffen eingesperrt waren.
Was kann man da machen? Social Media für Seefahrer?
Du sagst es ein bisschen salopp. Tatsächlich ist Internetzugang auf Schiffen für Seefahrer ein Riesenthema. Bis vor kurzem waren, oder nach wie vor, es gibt Schiffe, die sind nicht mit dem Internet verbunden, wenn sie auf hoher See sind oder nur sehr, sehr selektiv. Das heißt, die Seefahrer haben keinen Internetzugang. Das kombiniert mit der Tatsache, dass du 6-9 Monate von zu Hause weg bist, nicht mit deiner Familie sprichst, ist schon mal eine Ansage. Also Connectivity, Starlink ist da gerade ein Riesenthema in der Branche. Die Satelliten, die ins All geschossen werden, ermöglichen bessere Konnektivität.
Okay.
Sehr spannenden Punkt, den wir uns anschauen. Seefahrer sind häufig nur für die Zeit angestellt, in der sie arbeiten. Und sind wie als Freelancer unterwegs und sind dann in Anführungsstrichen arbeitslos, wenn sie nicht auf See sind. Und ich finde es super interessant zu überlegen, was passiert eigentlich in dieser Zeit? Kann man sie trainieren? Wie kann man sie besser an die Hand nehmen? Wie kann man dafür sorgen, dass es ihnen besser geht?
Ja, wenn dann die autonomen Schiffe kommen, wird es auch immer einsamer. Dann braucht man weniger Personal, ist auch keiner mehr.
Man braucht weniger Personal. Wir und auch, glaube ich, alle Experten in der Branche gehen davon aus, dass ein wirklich autonomes Schiff ohne Personal sicherlich nicht in den nächsten 10 Jahren.
Nee, aber ich meine, trotzdem wird es ja weniger Personal. Dann wird es halt...
Ja, für die Leute, die Schweigegelübde probieren wollen.
Ganz einsam da unterwegs, zu dritt oder so. Ja, oh Mann. Aber wie kommt ihr jetzt, wie kommt ihr dann zu den Startups oder mit den Leuten zusammen, wenn ihr sagt, okay, die und die Themen findet ihr spannend? Schaut ihr dann, castet ihr dann? Wie funktioniert das, dass ihr dann genau das dann aufbauen könnt, was ihr euch vorstellt?
Also wir sprechen tatsächlich jeden Tag mit Playern aus der Branche, mit Schifffahrtsunternehmen, mit Rädern, mit anderen Servicedienstleistern und identifizieren Probleme. Haben eine lange Liste von Problemen in der Branche identifiziert und validieren diese dann auf Umsetzbarkeit aus Startup-Sicht. Klar muss das technisch funktionieren, klar muss dahinter auch ein Business Case stehen, aber das Allerwichtigste ist für uns, gibt es Nachfrage am Markt? Gibt es da draußen Leute, die das brauchen, die dafür auch das bezahlen wollen? Und das machen wir sehr, sehr stark intern. Das ist eine unserer Hauptaufgaben bei Flagship Founders. Gründen wir dieses Unternehmen aus gemeinsam mit Co-Foundern, die wir tatsächlich, wie du sagst, rekrutieren. Ich spreche da ungern von Hiring, weil man einen Co-Founder jetzt nicht wirklich, ne, den stellen wir nicht ein. Aber wir suchen Personen, ambitionierte Gründer, die mit uns gemeinsam ein solches Unternehmen auf die Beine stellen, die dann auch, vielleicht auch ein kleiner Unterschied zu einigen anderen Company-Buildern, sehr, sehr stark am Equity dieser Gründung beteiligt werden. Und mit den Co-Foundern gemeinsam bauen wir dann das Unternehmen auf. Wir machen das in den ersten Monaten und vielleicht im ersten Jahr sehr, sehr hands-on. Helfen überall mit, wo Bedarf ist, um uns dann etwas im Laufe der Zeit etwas stärker zurückzuziehen und wie gesagt eher strategisch und beratend dabei zu sein.
Also Ausgründung heißt schon, die Ausgründung steht am Anfang des Prozesses. Ich hätte jetzt gedacht, man setzt sich zusammen und haut mal so ein Ding raus, ein Jahr lang oder zwei, recherchiert, macht, tut, grast schon mal die Branche ab. Und dann, wenn es Fuß gefasst hat, dann gründet man aus. Aber ihr gründet offenbar schon vorher aus.
Aus der Sicht eines Ventures ist die Ausgründung quasi der formelle Akt. Ich gehe zum Notar und unterschreibe und dann gibt es eine GmbH. Davor investieren wir sicherlich 6 bis 9 Monate in die Validierung eines Themas.
Okay.
Sagen, wir wollen ganz genau verstehen, wo ist das Problem, wie könnte das gelöst werden und braucht das die Branche, brauchen das die Player am Markt? Und genau, mit der Ausgründung ist für uns der Startschuss gefallen, dann zu sagen, jetzt übersetzen wir das in ein eigenständiges Unternehmen, das komplett eigenständig, unabhängig am Markt agieren soll, das eigene Produkt bauen soll und vertreibt.
Was ist der Unterschied zu einem Inkubator dann? Oder seid ihr ein Inkubator? Also das versucht das gerade zu verstehen.
Genau, da gibt es ja immer verschiedene Begrifflichkeiten. Ein Hauptpunkt ist, dass wir die Themen und Ideen selber entwickeln. Dass wir sagen, okay, wir identifizieren Probleme, entwickeln Ideen, während viele andere Lösungen sagen, okay, du lieber potenzieller Gründer, du hast eine gute Idee, bring die doch mit, wir helfen dir dabei, diese zu entwickeln. Das ist der Hauptunterschied, ja.
Okay. Das habe ich verstanden. Ja, letzte Frage. Wir haben immer eine Schulnotenfrage. Also du musst jetzt mal bewerten, sehr gut bis ungenügend, wie digital ist denn die Schifffahrt?
Die deutsche vielleicht.
Die deutsche Schifffahrt.
Wenn sie groß genug ist.
Oder die europäische, von mir aus.
Wie digital ist sie heute?
Ja.
Und wie geben sie sich Mühe?
Genau, das sind die beiden wichtigen beiden Themen. Ich muss leider sagen, die Schifffahrt heute ist, glaube ich, eine 5. Knapp nicht ausreichend. Aber in den letzten 1, 2, vielleicht 3 Jahren sind diese Bemühungen extrem angestiegen. Also die Bemühungen der Schifffahrt, denen würde ich tatsächlich eine 2 geben, vielleicht sogar eine 2+. Status heute einfach, weil die Prozesse lang sind, leider eine 5.
Ja.
Sie waren stets bemüht, hilft leider auch nicht. Aber gut. Danke, Fabian.
Danke.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.